Hören Sie nun den Vorsitzenden Evangelisten Gerald Weston. Grüße für alle Geschwister. Es ist schön, die Gelegenheit zu haben, mit allen Ihnen zu sprechen heute, an diesem besonderen Tag. Wir wussten nicht, dass wir diesen Fastentag auswählen würden, aber viele Leute in diesem Land fasten tatsächlich wegen dem 45. Jahrestag von Rope and Wade, dieser Jahrestag. Und es gibt ein Fasten heute, ich wusste es nicht. Und jemand hat mir das erzählt. Aber sie beginnen zu fasten um 16 Uhr. Und ich bin nicht sicher, wann sie enden. Es sagt nicht, wann sie enden. Vielleicht fasten sie nur von 4 bis 6 Uhr. Aber wir haben nichts damit zu tun und versuchen natürlich nicht, damit das zu koordinieren. Unsere Welt hat sich verändert, dramatisch verändert in den letzten 2 Jahren. Und sie ändert sich in den letzten 5 bis 10 Jahren bereits dramatisch. Tatsächlich in den letzten 100 Jahren, aber die letzten 2 Jahre hatten wir verschiedene deutliche Änderungen gesehen in dieser Welt. Und ich möchte nicht die Zeit nehmen, all das zu beschreiben. Manchmal sprechen wir darüber in Zeitschriftenartikeln oder in Fernsehsendungen. Aber in dieser Predigt heute möchte ich Sie daran erinnern, wer der Herrscher dieser Welt ist. Wie ist er der Meister der Ablenkung? Und wie müssen wir unseren Fokus auf Gott gerichtet halten, auf seine Prioritäten und nicht Satans Prioritäten? Während wir heute fasten, erinnern wir uns daran, wer es ist. Und ich möchte aufschlagen Epheser Kapitel 2. Und ich wollte es einfach nur erwähnen, diese paar Verse. Aber ich dachte, es wäre gut, es tatsächlich aufzuschlagen. Und ich weiß, Sie verstehen, was diese Verse sagen. Zumindest oberflächlich verstehen wir, was gesagt wird. Aber in Vers 1 heißt es von Epheser 2, auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt. Und ich stelle mir vor, manche haben diesen Vers auswendig gelernt und ich dachte mir, ich möchte darauf hinweisen, auch in Johannes 3, Vers 16, in der Broschüre, in Kapitel 6, auf Seite 41, am Beginn dieses Kapitels erwähne ich, die Fähigkeit, sich zu erinnern, ist ein wunderbares Geschenk für Menschen und Tiere. Und ich habe darauf hingewiesen, dass sogar Tiere Erinnerungen haben, die wichtig sind und die sie auch belasten können, und sie lernen von Erfahrungen und Erinnerungen. Das ist auch hilfreich. Und wir können lesen, weil wir ein Gedächtnis haben, dass wir Wörter und Buchstaben auswendig lernen können. Aber dann, 3 Abschnitte später, schrieb ich hier, das Problem mit dem Erinnern ist, wenn wir etwas gelernt haben, hat unser Gehirn das weggepackt und konzentriert sich auf das Neues. Wir können diese Informationen wieder hervorziehen und rezitieren, aber unser Denken geht in der Regel weiter zur nächsten Herausforderung. Und das ist auch Johannes 3, Vers 16. Das ist das Problem mit Epheser 2 ebenfalls in Vers 2. Dass wir es lesen, dass es einen gibt, der der Fürst der Luft ist. Ein Geist, der arbeitet in den Kindern des Unglaubens, in den Kindern dieser Welt. Und er ist der Fürst der Luft dieser Welt und er leitet den Lauf dieser Welt. Und es ist natürlich einfach, diese Worte zu lesen, ohne zu erkennen, genau wie es für uns auch wichtig ist. Und wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren, weil das sehr wichtige Worte sind, die hier gesagt werden. Ja, er ist der Fürst, der in der Luft herrscht. Und Herr Armstrong hat zu Recht beobachtet, er arbeitet speziell durch Launen, durch Gefühle. Nicht notwendigerweise durch Worte, die er in unseren Sinn gibt, obwohl er das auch tun kann. Und manchmal tut er es auch mit Personen, die vielleicht besessen sind. Vielleicht tut er es nicht, aber ein Dämon tut es, aber nicht desto weniger. Er arbeitet durch Stimmungen, durch Einstellungen, durch Gefühle. Und eine der besonderen Gefühle, die wir heutzutage sehen, ist die der Wut, des Zorns, was zu viel Konflikten und Kontroversen führt. Und der Hochmut auch Vieles wird mit Hochmut begangen. Sie und ich glauben vielleicht nicht so, dass wir hochmütig sind. Vielleicht glauben wir nicht, dass wir das sind. Aber Hochmut ist eine tödliche Sünde. Wenn wir es betrachten, ist es etwas, was bereits Satan erfüllt hat. Ich will aufsteigen über den Himmel. Ich will wie der Höchste sein. Ich will das und ich will jenes. Ich will etwas weiteres, wie wir dort lesen. Im 14. Kapitel von Jesaja. Und er wollte etwas sein, was er nicht ist. Aber Hochmut ist etwas, was uns blockiert in unserer Beziehung mit anderen. Beachten Sie in Sprüche 13, ich möchte es nicht alles erwähnen, ich möchte es nur erwähnen, ich lese es von meinen Notizen, Sprüche 13, Vers 10 sagt, durch Übermut entsteht nur Zank. Wo man sich aber raten lässt, da wohnt Weisheit. Und wenn wir das überlegen, die meisten Diskussionen, die meisten Streitereien, die wir haben, da ist Hochmut ein Teil davon. Wir sehen eine Situation jetzt gerade mit Russland und der Ukraine. Und es ist schwierig, sich vorzustellen, dass der Präsident von Russland so viele Soldaten zusammenziehen würde an der Grenze zur Ukraine, ohne zu überlegen, einzumarschieren. Was aber oft geschieht, ist, wie zwei Schulkinder auf dem Schulhof, sie gehen gerade in eine Streiterei und Hochmut kommt dabei dazu und keiner will zuerst kämpfen, aber keiner weiß, wie man auch sich zurückzieht, wegen des Hochmuts. Das geschieht auch mit Ehemännern, Ehefrauen, das geschieht zwischen Personen in der Kirche, das geschieht zwischen Ideen, die wir haben, ich muss Recht haben, du musst Unrecht haben und wiederum, wir sagen es vielleicht nicht so, aber das ist wirklich, wie wir handeln. Ich muss Recht haben. Und manchmal wissen sie nicht mehr, worüber sie sprechen. Sie wollen nur Recht haben. Die Frage ist, begreifen wir es? Verstehen wir wirklich, was diese Verse uns sagen? Dass es einen Geist gibt, der den Lauf dieser Welt leitet. Nun, der Lauf dieser Welt hat zu tun mit dem, was geschieht um uns herum. Aber er leitet die Gefühle, den Zorn, die Lust, die Habgier, all das leitet er. Und wir als Personen können uns darin verwickeln. In der Politik dieser Welt zum Beispiel. All diese Dinge sind da. Verstehen wir es wirklich? In Epheser 5 und Vers 14 lesen wir, darum spricht er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dir Christus leuchten. Und er zitiert von am Alten Testament, aber der Punkt ist, er sagte zu den Ephesern und zu uns allen, dass wir wachsam sein müssen, dass wir aufpassen müssen, aufstehen müssen von den geistlich Toten, damit Christus uns leuchtet. Vers 15, seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und die Worte vorsichtig oder umsichtig, das kommt vom Griechischen oder Lateinischen, egal welche Sprache wir hier nehmen, die wir uns für unsere englische Sprache zugrunde legen. Aber es heißt umsichtig, herum, umsichtig handeln. Dass wir sehen um uns herum. Es kommt von diesen beiden Wortteilen, dass man um sich herum schaut und dass man sorgfältig schaut, sich wirklich konzentriert, etwas zu sehen. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und Geschwister, sind wir wirklich in dem Zustand, dass wir schauen, was um uns in der Welt passiert? Dass wir nicht so sagen, oh, da ist eine Gewalt hier und ein Krieg dort und Hungersnot dort. Aber was betrifft das, wie betrifft das uns? Und dazu sind wir heute hier beim Fasten. Darüber nachzudenken, wo ich mich ändern muss, nicht wo die Welt sich ändern muss, weil wir die Welt nicht ändern können, aber wir können uns selbst ändern und wir müssen uns selbst ändern. Wir müssen umsichtig handeln in dem, was uns geschieht, in uns geschieht. Denn der Fürst dieser Welt, der Luft dieser Welt, handelt, möchte, dass wir in einer gewissen Weise handeln, und wir müssen sicherstellen, dass wir nicht uns darin verwickeln, in seiner Agenda, die er hat, und das, was er versucht, dass wir tun. Und er ist sehr erfolgreich, Spaltungen zu verursachen, Zorn hervorzurufen und allerlei Konflikte zu schüren. Und es ist viel Hochmut dabei beteiligt, in dem, was geschieht in unserer Welt. Manche dieser Mandate, die gegeben werden, handeln viel von Hochmut. Es gibt manche Leute, die nicht aufgeben wollen, weil keiner mir sagen soll, was ich zu tun habe. Das ist Hochmut. Aber es gibt auch Führer, die nicht ihren Willen durchsetzen konnten. Und daher möchten sie wie ein Präsident von Frankreich, dass er, ich möchte es vorsichtig aussagen, er möchte die Leute dazu zwingen, geimpft zu werden. Und wir sehen, was geschieht, wir sollten sehen, was geschieht in unserer Welt auf diese Weise. In Offenbarung 12 und Vers 9, heißt es, so wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und er verführt die ganze Welt. Es ist leichter zu sagen, die ganze Rest der Welt ist verführt, nur ich nicht. Aber denken wir, ja, ich kann auch verführt sein. Manchmal sind wir im größten Irrtum, wenn wir glauben, wir haben Recht. Ich habe vor langer Zeit gelernt, manchmal dachte ich wirklich, ich weiß, dass ich Recht habe, und am Ende stellte sich heraus, ich hatte Unrecht. Wenn wir fasten, wie wir es heute tun, ist das die Zeit, darüber nachzudenken, wie Recht habe ich, wie Unrecht habe ich vielleicht auch. Es bedeutet nicht, dass wir überall Unrecht haben, und wir müssen vielleicht nicht uns überall ändern, aber wir müssen unsere Einstellung betrachten und den Zweck hinter unserem Denken. Lassen wir uns gefangen nehmen von den Emotionen dieser Welt, von dem Zorn dieser Welt und den Konflikten dieser Welt, der Politik in dieser Welt und allem anderen, was in dieser Welt ist, lassen wir uns darin gefangen nehmen, vielleicht nicht in religiöser Verwirrung und Verführung, obwohl das auch möglich ist, dass wir darin verwickelt werden können, mit verschiedenen Ideen über Verse, aber wir reden hier vom allgemeinen Lauf dieser Welt. Hier hat Satan die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und dann Vers 10 heißt es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten gekommen. Denn gestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt Tag und Nacht. Der Verkläger unserer Brüder wurde heruntergeworfen. Wenn wir einander verklagen, müssen wir uns selbst fragen, wessen Geistes sind wir? Ist das Gottes Geist oder ist das der Geist des Satans? Manchmal in der Kirche lassen wir uns auch verleiten dazu, dass wir jemanden verklagen, den wir nicht kennen oder verurteilen und sagen, diese Person hat Unrecht und wir werden sehr emotional darüber. Wir müssen aber erkennen, dass die Quelle dieser Anklagen, woher kommt sie? Es ist derjenige, der den Lauf dieser Welt leitet. In 2. Korinther, Kapitel 2, und ich beziehe mich auf Vers 11 hier, dass der wichtige Vers hier ist, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Anschläge sind uns nicht unbekannt. Es gibt Anschläge, Plural. Der sofortige, der direkte Zugriff ist Vers 5. Es gab jemanden, der aus der Kirche entfernt wurde und wieder zurückkam. Und wie es hier heißt, wenn jemand ihm Traurigkeit verursacht hat, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil euch alle. Damit ich nicht zu viel sage. Seid also nicht zu streng mit ihm. Für dem Treffen sei es Bestrafung genug. Das im Gegenteil, Vers 7, ihr besser tut, ihm Vergebung und Trost zu spenden. Mit anderen Worten, er war darauf bedacht, dass die Leute keine unvergebende Einstellung hatten. Oder dass sie irgendwelche Gemeinschaft nicht mehr haben wollten, mit dem der zurückgebracht wurde. Dass diese Person letztlich dann in Trauer und Unglück verschlungen wird, weil die Gemeinde nicht vergibt. Paulus warnt sie also hier, dass das eines der Anschläge des Satans ist, dass wir nicht eine vergebende Einstellung gegenüber jemandem haben, der bereut hat. Und die Frage ist natürlich, wie ernst ist die Reue, ne? Natürlich manchmal, wenn jemand zurückkommt und manche denken vielleicht, no, ich glaube nicht, ob er wirklich bereut hat, ich bin nicht sicher. Und diese Reserviertheit kann ein Problem werden und Satan ist derjenige, der möchte, dass wir unvergebend sind. Erinnern wir uns, als Christus von Petrus gefragt wurde, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wo er sagte, 70 mal 7 mal war, das heißt zahllos, unzählig, und er wies darauf hin, in dem Gleichnis, dass jemand, der seine Schuld vergeben bekommen hat, eine Riesensumme erlassen bekommen hat und dann herausging und seinem Untergebenen dann nicht vergeben hat, der viel weniger schuldete. Wir müssen also verstehen, dass das ein Problem werden kann, wenn wir Konflikte untereinander haben und dabei eine unvergebende Einstellung haben. Das ist einer der Anschläge des Satans. Und das heißt, diese Anschläge plural. Es gibt viele Anschläge des Satans, wie ich hier herausgehoben habe. Er ist der Urheber von Verwirrungen. Lesen wir das in 1. Korinther 14 und Vers 33. 1. Korinther 14, Vers 33, wo es heißt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung oder der Verwirrung, sondern des Friedens. Oder der Unordnung oder Verwirrung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen. Das ist eine Schriftstelle, die wir gebrauchen in unserem Jugendprogramm, um zu erkennen, dass wir Dinge in Ordnung, in Ordentlichkeit machen sollen. Und wir bringen auch Vers 40 da herein, worauf ich mich konzentrieren will. Gott ist nicht der Urheber von Unordnung oder Verwirrung. Und wir wissen, wer der Urheber von Unordnung ist. Das ist Satan, der Teufel. Und er ist auch einer, der Zwietracht sät, wie wir lesen in Sprüche, Kapitel 6. Gott hasst bestimmte Dinge. Sechs Stücke, Vers 16, sechs Stücke hasst der Herr. Und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Und das erste Ding ist stolze Augen oder Hochmut. Und wiederum, das ist eine der Schwächen des Satans. Er wurde von Hochmut erfüllt, dachte er wäre etwas, was er nicht war und wollte mehr sein. Und das verursachte seinen Fall. Eine falsche Zunge. Sehen wir irgendwelche Lügen in unserer Welt heute? Unsere Welt ist erfüllt von Unwahrheiten, von Lügen und von Verführung, Vertäuschung. Und manche posten tatsächlich Dinge fälschlicherweise, um Irrtümer hervorzurufen. Falsche Dinge, die einfach erfunden sind, um Verwirrung zu stiften. Und wir wissen, dass Nationen das tun, um Konflikte zu schüren in den anderen Nationen. Und wir sehen es auch in der Religion. Ich habe auch einmal ein Pamphlet gesehen von einer Kirche und es sprach von Offenbarung und was geschehen wird in der Zukunft. Und es hieß dann, warum gibt es so viele Geier in Israel? Und es hieß dann, alle diese Geier sind dort, um die bald die toten Menschen zu fressen, die dann in den Krieg kommen würden. Und deswegen hat Gott diese ganzen Geier dorthin geschickt. Es war einfach eine lächerliche Sache, was etwas in einem kleinen Pamphlet gedruckt hat, aber man sieht es von Zeit zu Zeit. Dinge, die einfach erfunden sind, ausgedacht sind, wie der Computer in Belgien, der das Tier genannt worden sein soll. Ich glaube, das ist jetzt 30 Jahre her. Und es gibt allerlei Dinge, die einfach erfunden sind, um Leute zu verängstigen, damit sie religiöse Dinge akzeptieren. Und so vernutzen sie alle diese Lügen. Wie zum Beispiel auch die Frage der Lüge, der Hölle um die Leute zu ängstigen, damit sie ihren Gott anbeten. In unserer Welt heute sind Lügen tatsächlich multipliziert im Internet. Überall findet man sie im Internet und es ist schwierig, ihnen zu entkommen. Und die Tatsache ist, wir wissen nicht immer, was die Wahrheit ist und was unwahr ist in manchen Themen heutzutage. Unsere letzte Ausgabe der Thomas World, auf dem Deckblatt haben wir eine Person, die viele von Ihnen kennen in diesem Land. Das ist Herr Gauci und der Titel ist Die Glaubwürdigkeitskrise. Wir haben eine Glaubwürdigkeitskrise in unserer Welt heutzutage. Und wir wissen tatsächlich nicht immer, was wir glauben sollen und was wir nicht glauben sollen, weil manchmal eine Sache gesagt wird und dann wird plötzlich etwas Gegenteiliges gesagt. Masken, sagte man früher, man braucht sie nicht, sie sind nichts nützlich, aber die Pflegekräfte nutzen sie immer. Und wo wir genug Masken hatten, da wurde plötzlich gesagt, ja, das ist genauso hilfreich für alle. Und das Kürzliche, das Neueste ist dann, dass sie sprechen, davon zwei Masken zu tragen. Und später wurde gesagt, dass diese Stoffmasken überhaupt nichts bringen. Und es spricht von Stoffmasken. Und was bedeutet das? Es gibt so viele Verwirrungen über diese Themen, wo wir nicht immer wirklich die Wahrheit wissen. Und wir haben viele Meinungen. Und als Individuen glauben wir vielleicht, die Wahrheit zu wissen. Aber es macht es sehr schwierig, als Gesellschaft zusammenzuhalten. Und selbst als Kirche, wo es so Verwirrung gibt. Und es ist schwierig, die Wahrheit zu erkennen. Aber hier in Sprüche 6, stolze Augen, falsche Zunge, und spricht von Händen, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen sind, eine falsche Zunge, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht wiederum, und das Letzte ist, wer Zwietracht zwischen Brüdern wirft. Und Gott möchte nicht, dass wir Zwietracht untereinander haben in der Kirche. Tatsächlich sollen wir Leute auch ausstoßen, die Zwietracht säen. Und es ist eine Sache, eine Meinung zu haben und entsprechend dieser Meinung zu handeln in unserem persönlichen Leben. Aber wenn wir dann beginnen, jeden anderen davon überzeugen zu wollen, im Gegenzug sogar vielleicht, was die Kirche sagt, dann wird es ein Problem. Wir sehen also Verwirrung und Zwietracht in der Kirche. Aber dann ist das nicht von Gott, das ist von Gott dieser Welt. Es gab immer Kontroversen in der Kirche. Und ich möchte mich auf ein paar beziehen. Wenn wir aufschlagen, wir sehen in der Zeit des ersten Jahrhunderts, es gab Kontroversen in der Kirche, manche waren ganz ernst sogar. Eine war zum Beispiel, was wir heutzutage nicht mehr besonders wichtig nehmen, und ich habe tatsächlich gehört, dass es Diskussionen darüber gibt unter Geschwistern, über das Thema der Beschneidung. Es war eine große Sache damals. Es ist heutzutage nicht mehr so eine große Sache. Aber es kann sogar Kontroversen hervorrufen für manche. Sehr wenige vielleicht. Aber nichtsdestoweniger, wir schlagen auf Galater, wo es sehr viel davon spricht, über Beschneidung. Ich möchte nicht alles lesen, aber wir können es lesen. Und Paulus spricht von den Heiden und den Juden und bezieht sich oft auf sie im Sinne von Beschnittene und Unbeschnittene. Und klar, ist Beschneidung ein Teil dieser Diskussion. Ich möchte nicht ins Detail bei Galater gehen, aber Galater 2 und Vers 3, dort heißt es Galater 2, Vers 3, es wurde aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obschon er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Es ging also darum, dass Leute andere zwingen wollten, sich beschneiden zu lassen oder wurden nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Es gab eine Kontroverse, einen großen Konflikt hier im Galaterbrief und wahrscheinlich geht das zurück auf oder es führt hin zu Apostelgeschichte 15 und der Konferenz, die dort abgehalten wurde. Aber wir sehen zum Beispiel in Vers 11, als Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm mit Angesicht, denn er war angeklagt. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Er fürchtete Juden und deren Reaktion. Und im 5. Kapitel, Galater 5, und wir lesen hier ein paar Verse, in Vers 6, Galater 5, Vers 6, wo es heißt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Und man bekommt den Eindruck, dass Paulus alles, was er wollte, gehört hatte über die Beschneidung, weil er in Vers 11 dann sagt, ich aber, meine Brüder, wenn ich noch die Beschneidung predigte, würde ich dann noch verfolgt. Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Oder dass sie auch abgeschnitten werden würden, die euch verwirren. Es heißt, er sagt hier, hört nicht auf bei der Vorhaut, schneidet das ganze Ding ab. Das wäre die drastische Aussage, das sagte Paulus. Er war so abgeneigt dieser Diskussion und es gab noch mehr Themen im Galaterbrief, was die Beschneidung dann versinnbildlicht und bedeutet, im Sinne von Judaisieren, aber er hatte genug davon gehört. Es gab Leute, die für und gab welche, die gegen Beschneidung waren. Und sie machten ein großes Thema daraus. Aber in Apostelgeschichte 15 lesen wir, nach dem Galaterbrief kommen wir wahrscheinlich zeitlich zu diesem Ort, zu dieser Konferenz, die dann stattfand in Jerusalem. Und das Thema dieser Konferenz war das Thema der Beschneidung. Vers 1, und etliche kamen aus Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauche Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Das war sehr strikt, wenn man das überlegt. Man kann nicht gerettet werden, wenn man nicht physisch beschnitten wurde. Und das galt natürlich nur für die Männer, aber das ist es, was sie lehrten. Und deswegen gab es einen Zwiespalt zwischen Paulus und Barnabas und den anderen. Und dann hört man sie an, dass Paulus und Barnabas einige andere von ihnen dieser Streitfahrer wegen zu den Aposteln und Ältesten, also zur Führung nach Jerusalem gehen sollten, um dieses Thema zu entscheiden. Und das Thema war tatsächlich dann entschieden worden. Wir kommen zurück dazu später, aber gehen wir zu einem anderen Thema. Das Fleisch, das Götzen geopfert wurde, 1. Korinther, Kapitel 8, wo es um Götzenopferfleisch geht. Es war hier ein Thema und oftmals ist das auch so interessant mit der Kurzpredigt heute. Diese Themen werden oft von außen in die Kirche gebracht. Wenn die Leute von außen in die Kirche kommen, in Kontakt kommen mit Menschen außerhalb, dann kommen diese Themen auf. Und hier in 1. Korinther Kapitel 8 heißt es, Vers 1 betrifft der Götzenopfer, wissen wir, das war das Thema, ein legitimes Thema, es musste behandelt werden, Paulus adressiert es hier, betrifft des Götzenopfers wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf und ich hoffe, wir können darüber nachdenken in der Hinsicht, dass Konflikte und Themen, die wir haben heute, Erkenntnis kann uns aufblähen. Ich weiß mehr über dieses Thema als irgendjemand anders oder so etwas. Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Erkenntnis ist gut, solange wir nicht zulassen, dass es uns mit Hochmut füllt und Eitelkeit und dem Denken, dass wir so toll sind wegen dem, was wir wissen. Der Fokus sollte sein auf Liebe, Fürsorge für andere, dass man andere aufbaut, im Gegensatz dass man sich selbst aufbläht. Wenn aber jemand meint, etwas erkannt zu haben, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Vers 4. Was also das Essen der Götzenopfer betrifft, So wissen wir, dass kein Götze in der Welt ist und dass es keinen Gott gibt außer dem einen. Sie opferten Fleisch den Götzen und dann wurde es oftmals zum Fleischmarkt gebracht, wo es dann verkauft wurde. Und wir haben auch die Situation, wo einiges an Geschäften dann erledigt wurde in diesen Tempeln über Fleischverkauf und so etwas. Auch, dass manchmal auch Dinge verkauft wurden, die natürlich dann irgendwie geopfert und gewidmet waren, geweiht diesen Götzen. Und wir wissen, dass keine Götzen da sind. Es ändert also nicht die DNA des Fleisches, das Protein des Fleisches, wie das Fleisch dann schmeckt oder wie es im Körper wirkt und Nährstoffe gibt. Das betrifft uns in dieser Hinsicht gar nicht. Vers 5, denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, nicht jeder hat diesen Kenntnisstand, dieses Verständnis, dass es nur einen wahren Gott gibt, dass dieser Götze eigentlich tatsächlich nichts ist und dass es nur einen lebendigen Gott im Himmel gibt und er hat alles geschaffen durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir haben diese Erkenntnis und das sollten wir wertschätzen, aber diese Erkenntnis ist nicht bei allen vorhanden, sondern etliche essen infolge ihrer Gewöhnung an den Götzen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Mit anderen Worten, wenn sie in dieser Götzenopfer- und Götzenverehrungssituation aufgewachsen sind und dann dieses Fleisch sehen, das diesem Götzen geopfert wurde, dann betrifft es ihr Denken. Es beeinflusst sie und sie glauben, dass sie etwas Falsches tun. Und wir, die aus dem Protestantismus oder aus dem Judaismus oder aus dem Katholizismus oder sonst woher kommen, haben wir manchmal auch alte Ideen, die wir mitbringen, die dann beeinträchtigen, wie wir über die viele Dinge denken. Und wir sind manchmal empfindlich in gewissen Themen. Manche Leute, die aus dieser Welt herauskamen, haben sehr großes Bewusstsein über das, was in religiösen Dingen getan wurde und wie die Welt damit beeinflusst ist. Und sie haben nicht die Erkenntnis und deswegen machen sie sich ein Gewissen. Aber wer dieses Gewissen nicht hat, ist vielleicht nicht so umsichtig in dieser Hinsicht. Und wir müssen wissen, dass wir alle beeinflusst werden von Dingen, die wir nicht immer erkennen. Nun verschafft uns aber das Essen keine Bedeutung bei Gott. Wir sind nicht mehr, wenn wir essen, und sind nicht weniger, wenn wir nicht essen. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß werde. Das heißt, wir haben die Erkenntnis, wir wissen, dass es nichts ändert am Essen, aber für andere, die unsere Geschwister sind in Christus, die vielleicht ein Problem mit ihrem Gewissen haben, heißt es hier, achtet darauf, dass eure Geschwister nicht von eurer Freiheit geschwächt werden und zu Fall kommen. Diejenigen, die schwach sind, die noch nicht so gereift sind im geistlichen Sinne, die vielleicht aus dem Heidentum gekommen sind. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Ötzenhaus zu Tisch sitzen sieht, wiederum, dort wurden auch Geschäfte betrieben und Geschäftsessen fanden dort statt. Es war auch diese Situation in öffentlichen Bädern, Badehäusern, wo dann Geschäfte gemacht wurden. Heutzutage sind wir auf dem Golfplatz oder im Restaurant so dabei. Dort hatten sie es vielleicht im Tempel oder in einem Badehaus, wo die Männer dann zusammen waren und sie konnten miteinander sprechen. Und die Nacktheit, die dort herrschte, war vielleicht ein Thema dann. Und das heißt, wenn jemand dich, der die Erkenntnis hast, im Götzenhaus zu Tische sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Und sie wird durch deine Erkenntnis der schwache Bruder verdorben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Er würde vielleicht etwas tun, was er glaubt, er müsste es eigentlich nicht tun. Und er möchte uns keine Szene machen vielleicht, aber er hat ein Gewissen damit. Er tut etwas, was er vielleicht glaubt, nicht tun zu sollen. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Vers 13. Darum, wenn eine Speise meinen Bruder zum Anstoß wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Der Punkt ist, Götzenopferfleisch war ein Thema, mit dem man umgehen musste im ersten Jahrhundert. Und der Apostel Paulus hat darüber gesprochen. Offensichtlich gab es einige Diskussionen und auch Konflikte in der Gemeinde. Es waren vielleicht keine großen Konflikte, aber es gab Diskussionen und Konflikte über Götzenopferfleisch, ob es okay ist oder nicht. Und wer sich kein Gewissen gemacht hätte, würde es dann tun, und jemand, der ein Gewissen damit hatte, der wollte es vielleicht nicht tun. Und es gab Konflikte darüber. Darum wird auch im 10. Kapitel gesprochen, 1. Korinther 10, und wir lesen ab Vers 23. 1. Korinther 10, Vers 23, ein sehr wichtiges Prinzip hier. Es ist alles erlaubt, aber es frommt nicht alles. Nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber es baut nicht alles. Kapitel 10, Vers 23. Es gibt also viele Dinge, die gesetzlich erlaubt sind, zum Beispiel dieses Götzenopferfleisch zu essen. Wir müssen nicht unbedingt herausforschen, ob es dem Götzen geopfert wurde oder nicht. Aber es ist einfach Fleisch und man kann es essen. Aber ist es vielleicht das Beste zu tun in jedem Umstand, in jeder Situation? Es heißt, niemand suche das Seine, Vers 24, sondern ein jeder das des anderen, das Wohlergehen des anderen. Hört auf, über euch selbst nachzudenken, sondern überlegt euch, was dem anderen Wohlergehen gibt. In Vers 25, alles, was auf dem Fleischmarkt feil geboten wird, wiederum, sie bringen auch Dinge auf den Fleischmarkt, die den Götzen geopfert wurden. Alles, was auf dem Fleischmarkt feil geboten wird, ist das Esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Denn die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt. Nun, offensichtlich, wenn man auf dem Fleischmarkt ist, kann man den Unterschied sehen zwischen Schweinefleisch und Rindfleisch. Und manchmal ist Lamm und Schweinefleisch vielleicht näher und man muss sich fragen, was das ist. Das ist, hat nichts damit zu tun mit unreinem Reinefleisch, sondern es geht um Götzenopferfleisch. Also reines Fleisch, das Götzen geopfert wurde. Und das heißt, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das könnt ihr essen. Man muss nicht nachforschen, ob es dem Götzen geopfert wurde. Wenn es nach gutem Fleisch aussieht, kann man es kaufen. Und es heißt in Vers 27, wenn aber jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt, wenn ihr Nachbar einen einlädt oder vielleicht viele Leute einlädt und man möchte dort hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach um des Gewissens willen. Nun, manche haben gedacht, man kann auch dann unreines Fleisch essen. Man kann relativ leicht den Unterschied zwischen Schinken aus Schweinefleisch und Roastbeef erkennen. Es heißt also nicht, ihr könnt alles essen, was euch vorgesetzt wird. Es spricht darum, im Zusammenhang mit diesem Götzenopferfleisch. Stellt keine Fragen um des Gewissens willen, aber Vers 28, wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Götzenopferfleisch, das ist das Thema und darum geht es, wenn jemand sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst nicht. Man kann immer noch etwas ablehnen, um dessen Willen, der es angezeigt hat, und um des Gewissens Willen. Ich rede aber nicht um des eigenen Gewissens Willen, sondern des anderen Gewissens. Denn warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden? Es gibt also eine Zeit, wenn man es nicht isst, weil jemand anders sich ein Gewissen daraus macht. Es könnte sogar die Person sein, die gesagt hat, dass es Götzenopferfleisch ist. Ein Beispiel, eine junge Dame wollte einmal eine Reise machen mit ihren Klassenkameraden und es ging auch über den Sabbat hinweg und sie wusste nicht, was sie tun sollte und ich glaube, zu dieser Zeit war der Ratschlag sehr locker gehandhabt und es hieß dann, halte den Sabbat so gut du eben kannst. Und sie entschied, hinzugehen zu dieser Klassenreise. Und die Klassenkameraden wussten aber, dass sie den Sabbat halten würde. Und sie fragten sie, warum bist du hier? Du solltest doch den Sabbat halten. Es war eine wochenlange Reise. Und ein Teil davon war im Sabbat. Und wir können sehen, wie die Entscheidung, die wir treffen, andere fragen lassen, was los ist. Und in diesem besonderen Fall, wo es vielleicht mehr als ein Kirchenmitglied ist, einer, der vielleicht ein Problem hat und sagt, das ist doch einem Götzen geopfert worden. Wenn das ein Punkt ist dann, und das ein Problem für diese Person ist, dann ist es besser, es nicht zu essen. Man tut es einfach nicht. Vers 31, ihr esst nun oder trinkt oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehre. Tut es zur Gottes Ehre, nicht um dem selbst zu dienen. Seid unanstößig den Juden und Griechen und der Gemeinde Gottes. Gleich wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht suche, was mir, sondern was vielen frommt oder hilft, damit sie gerettet werden. Paulus war sehr sorgfältig dahin. Er wollte nicht jemanden von den Kopf stoßen und unnötig Diskussionen hervorrufen und das Gewissen belasten von anderen. Und er stellte eigene Bedürfnisse lieber zurück, als anderen ein Gewissen zu machen. Es gab andere Diskussionen im Neuen Testament, zum Beispiel, wie man gerechtfertigt wird, durch Werke des Gesetzes oder durch Glauben. Das war eine klare Kontroverse, mit der Paulus umgehen musste, mehr als einmal. Wir haben die Kontroverse, ich bin von Paulus oder ich bin von Apollos und das ist mein Lieblingsprediger und das ist meiner. Und manchmal hören wir das auch heutzutage und ich glaube, wir haben alle Leute, denen wir uns näher fühlen als andere, aber es hängt davon ab, wie nahe wir den Leuten kommen. 1. Korinther 3 und Vers 1 heißt es, 1. Korinther 3 und Vers 1, da lesen wir, und ich, meine Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit fleischlichen Menschen, als mit Unmündigen in Christus. 1. Korinther 3, Vers 2, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr vertrugt sie nicht, ja, ihr vertragt sie jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Beachten Sie das. Eifersucht, Zank und Zwietracht. Vers 4. Denn wenn einer sagt, ich halte zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Nun, ich hänge mich an die Meinung dieses Predigers und nicht die Meinung des anderen Predigers. Wir können natürlich Schlussfolgerungen ziehen, dass es auch Unterschiede zwischen Predigern gibt. Ein Beispiel war, dass Paulus und Jakobus Unterschiede hatten. Paulus sagte, wir sind nicht durch Werke gerettet und Jakobus hat gesagt, wir werden durch Werke gerettet. Und es gibt vielleicht einen Konflikt und Paulus wendet sich an Katholiken und Jakobus wendet sich vielleicht an Protestanten. Es gab natürlich damals keine Katholiken und Protestanten, aber sie sprachen zu verschiedenen Publikum und sie arbeiten zusammen. Und dann sagten vielleicht manche, ich halte mich an Paulus und andere sagten vielleicht, ich halte mich an Jakobus, aber sie arbeiten zusammen. Paulus wies auf Petrus zurecht und Petrus sagte auch, dass was Paulus sagt manchmal schwer zu verstehen ist, aber es ist biblisch. Aber es ist schwer zu verstehen, aber biblisch. Und so müssen wir also den Zusammenhang verstehen, in dem es gesagt wird. Es gibt Themen auch über vegetarisches Essen, wo das auch manchmal auch ein Thema ist. Und das sprechen wir auch gleich an. Oder ob man verheiratet sein soll oder nicht heiraten soll. Dass es manche gibt, die verbieten zu heiraten. In neuerer Zeit, jetzt bringen wir es zur neuerer Zeit, zu uns, nicht nur das, was Sie in der Bibel lesen. Die Kirche hatte in neuerer Zeit Kontroversen in den Jahren zuvor. Zum Beispiel, vor 40 Jahren gab es Kontroversen über den Tag des Pfingstfestes. Sollte es am Sonntag sein oder am Montag? Und Herr Herbert Armstrong bestand 40 Jahre darauf, dass es am Montag sein sollte. Und er hatte wirklich Gründe dafür, so zu denken, nach der englischen Sprache. Aber Herbert Armstrong hat dann auch erkannt, dass in jüdischer Denkweise die Zählung anders läuft. Und er hat es verändert, hat geändert, was er 40 Jahre gelehrt hatte, weil er erkannt hatte, dass er falsch lag. Und er war demütig genug zu sagen, dass er falsch lag und dass nun der Sonntag der richtige Tag wäre. Und wissen Sie, wenn wir Kontroversen betrachten, die wir heute haben, sind sie eigentlich vergleichbar recht klein, wenn man darüber nachdenkt. Und Gott segnete das Werk trotzdem in all diesen Jahren, obwohl wir den falschen Tag hatten. Ich begann auch damit, den Montag für Pfingsten zu halten, als ich zur Kirche kam. Diese Veränderung war 1974 und ich begann 1964 die Kirche zu besuchen und ich hielt also lange Zeit den falschen Tag. Und Herr Armstrong hat erklärt, dass es damals Sinn machte, aber er selbst hat es erkannt. Und es gab manche, die ihn kritisiert haben. Und wo sind sie heute? Sie sind weggegangen. Und ich weiß nicht, wohin sie heute sind. Und das, Gott segnete das Werk von Herrn Armstrong. Er segnete die Kirche. Und in Gottes Zeit half er, Herrn Armstrong zu sehen, wo er falsch lag. Und Herr Armstrong war demütig genug und mutig genug, klar zu sagen, ich hatte Unrecht dabei. Er hat vielleicht diese Worte nicht gesagt, aber er hat es dann eben umgekehrt. Zur gleichen Zeit, im selben Jahr, gab es das Thema von Scheidung und Wiederheirat. Das Verständnis wurde geändert. Ich möchte nicht tiefer hineingehen, aber es gab eine Veränderung in unserem Verständnis von Scheidung und Wiederheirat. Das war riesig, das ist ein großes Thema. Und für manche war es natürlich sehr kontrovers. Und von Zeit zu Zeit kommt auch das Thema heraus, sogar heutzutage. Ich habe es jetzt kürzlich noch nicht gehört, aber es kommt immer wieder auf, das Thema der Diskussion, ob das Passa am 14. oder am 15. Nisan war, wo wir also das Passa feiern sollten, am 14. oder 15. Und ich habe sogar den 13. schon als Idee gehört, das habe ich schon zweimal gehört, dass jemand glaubt, es sollte tatsächlich am 13. schon stattfinden. Und es ist erstaunlich, was die Leute für Ideen bekommen. Eine Kontroverse ist, die wir oft mal geglaubt haben, vielleicht vergessen zu haben, Make-up. Es gab eine Zeit, wo es okay war, Make-up zu tragen, dann wieder nicht, dann ja, und dann sollten wir wieder nicht. Und es ging immer hin und her. Das war kontrovers. Es gab sogar eine Zeit, wo ein Mann keinen Toupet tragen sollte. Und dann plötzlich taten es Leute und dann war es wohl in Ordnung. Das ist heute nicht kontrovers, aber es war eines Tages zu einer Zeit kontrovers. Ein Thema, das wir vielleicht noch erinnern ist, dass Männer Ohrringe tragen können oder nicht. Und das bringt vielleicht noch mehr Konflikte heutzutage. Aber wir können viele Kontroversen erwähnen. Und viele erinnern sich an Yul Brynner. Er spielte den König von Siam und er sagte immer etc., etc., etc. Und die Kontroversen gehen immer weiter. Und es gab auch kürzlichere Diskussionen. Das eine war eben Masken. Und jeder hat die Wissenschaft und Meinungen auf seiner Seite. Und es ist erstaunlich, wie jeder eine Meinung darüber hat. Und jeder hat seine Experten, die er zitiert. Jeder seine Wissenschaft auf seiner Seite. Und ich möchte darüber nachdenken. Und ich danke den Geschwistern, die zusammenarbeiten mit unseren Entscheidungen in diesen Dingen. Ich weiß, es gibt immer diejenigen, die glauben, es ist eine falsche Entscheidung, Masken zu tragen. Und dennoch, so viele von ihnen haben sich trotzdem bereitwillig gefügt und die Maske getragen. Und haben versucht zu kooperieren in dieser Hinsicht. Und das ist sehr lobenswert. Das ist die Art von Gemeinschaft und Einigkeit, in der wir sehen, dass die Kirche sie haben sollte in solchen Themen. Auch wie Götzenopferfleisch. Es gibt manchmal große Themen, aber es gibt auch kleine Themen. Oder wie Beschneidung. Ich bin sicher, als die Entscheidung über Beschneidung getroffen wurde, wurde sie vielleicht nicht von allen sofort akzeptiert, aber es gibt immer welche, die sagen, ich weiß nicht, ob sie recht haben, also menschliche Denkweise haben, aber Geschwister, danke all Ihnen, dass Sie so kooperiert haben in der Kirche, dass wir eine Harmonie dadurch haben konnten im Allgemeinen, dass wir in der Living Church of God so sein können. Es ist nicht vollkommen, wir verstehen das, aber danke für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis, dass wir Entscheidungen treffen müssen in diesen schwierigen Zeiten. Auch Impfungen sind natürlich ein Thema und da kann man Wahrheiten und Unwahrheiten auf beiden Seiten finden kann. Ich habe Briefe und E-Mails empfangen und Kommentare von Leuten. Warum ist die Kirche nicht mittendrin bei der Entscheidung? Wir müssen doch sagen, dass diese Impfungen böse sind, vom Teufel sind und niemals genommen werden sollten. Und jeder, der eine hat, hat keinen Glauben. Und ich erhielt natürlich Briefe von anderen, die sagen, warum steht er abseits und warum sagt ihr nicht, dass alle das moralisch Richtige tun sollen und sich impfen lassen sollen? Dass wir die anderen Leute schützen können. Wir bekommen also beide Seiten zu hören. Und denken Sie darüber nach, Geschwister. Wenn die Kirche, das ist nicht der Grund, warum wir es nicht erwähnen, aber wenn die Kirche sagen würde, okay, alle müssen geimpft werden, was würde das dem Werk Gottes tun? Oder was ist es, wenn wir sagen, es ist eine Sünde, geimpft zu werden? Wenn sie sich impfen lassen, werden sie herausgeworfen. Was würde das im Werk Gottes tun? Wir haben doch ein Werk zu tun. Gott beruft uns, etwas zu tun. Er hat uns nicht berufen, uns gefangen nehmen zu lassen in den Diskussionen dieser Welt. Und wiederum, wer steckt hinter all dieser Verwirrung? Wer steckt hinter dieser Glaubwürdigkeitskrise, wie es hier im Artikel heißt? Es gibt eine Glaubwürdigkeitskrise in unserer Gesellschaft. Und es gibt so viele Lügen, so viele Verführungen und manchmal tatsächlich einfach auch nur Fehler. Ehrliche, aber Fehler, die Führer gemacht haben. Und es bedeutet nicht, dass sie böse sind. Sie sehen nur eines Tages die Tatsachen und dann entscheiden sie etwas und sie ändern es vielleicht später. Aber es gibt eine Glaubwürdigkeitskrise. Und diese Glaubwürdigkeitskrise beinhaltet auch, dass es viel Hochmut und Agenda gibt, die durchgesetzt werden will. Manche wollen etwas durchsetzen. Und es gibt viel Politik, Politisieren dabei. Hier in diesem Land, in den USA, der Person, die Präsident ist und der Vizepräsident sagten, sie wollte niemals etwas haben, das Herr Trump haben wollte. Und jetzt sind sie am Zug und dann ist alles anders. Das ist Politik. Und ich möchte keine Seite beziehen in dieser Hinsicht. Die Impfung wurde unter einer Präsidentschaft geschaffen und der nächsten Präsidentschaft fördert diese dann. Fauci zum Beispiel hat für beide Präsidenten gearbeitet. Und so haben wir dies, was los ist. Es gibt Wahrheiten und Unwahrheiten auf beiden Seiten. Diejenigen, die für Impfung sind, schreien, das ist eine Pandemie, lasst euch impfen. Aber ist das es, was die Tatsachen uns sagen? Die Tatsache ist, ob man sich impfen lässt oder nicht, kann man diese Viren erhalten. Man kann sich anstecken und man kann es auch andere anstecken. Das habe ich gerade in den Nachrichten gehört. Ein Flugzeug von Australien nach Samoa musste umkehren, weil 14 Leute im Flug Covid-positiv getestet wurden. Sie waren negativ vor ihrem Abflug getestet und wahrscheinlich wurden sie krank während des Fluges oder ich weiß nicht, wie es dann geschehen war. Aber alle waren vollständig geimpft und sie hatten trotzdem einen positiven Corona-Test. Wenn wir also sagen, die Pandemie, es ist eine Pandemie der Ungeimpften, das ist nicht unbedingt richtig. Gleichzeitig auf der anderen Seite sagen die anderen, was sie nicht zugeben wollen, die Geimpften basieren von denen, die gegen Impfungen sind, geben sie aber trotzdem zu, offensichtlich sind die Symptome weniger stark bei denen, die geimpft sind. Insgesamt. Und manche geben auch zu, diejenigen, die vorher schon das Virus hatten und jetzt natürlich Immunität haben, wenn sie den Virus damals überlebt haben. Wir können viele Statistiken hervorziehen, wie viele Tote es gibt von den verschiedenen Berichten, sei es durch die Impfung oder sei auf der anderen Seite, wie viele starben, weil sie nicht geimpft wurden. Es gibt also Diskussionspunkte auf beiden Seiten und manche Argumente sind besser als andere, aber die Tatsache ist, man kann in beiden Seiten Fakten finden, aber es gibt keine absolute Antwort für alles. Manche Leute sagen, es ist eine moralische Verpflichtung, sich impfen zu lassen. Okay, ist das basiert auf der Tatsache, dass ich es anderen weitergebe, wenn ich nicht geimpft bin? Aber ich kann es ja auch weitergeben, wenn ich geimpft bin. Also es ist kein moralisches Argument mehr. Es wurde auch gesagt, dass der Impfstoff sicher sei. Zum größten Teil würde ich glauben, das war es auch. Zum größten Teil würde ich sagen, der Impfstoff ist gesichert, getestet, aber es gibt Fragezeichen, es gibt Fragen und Themen, die aufgekommen sind. Dass Länder sogar Impfungen beendet haben für eine gewisse Zeit, um die Tatsachen zu prüfen, dass viele an den Impfungen erkrankt sind. Die Frage ist also, gibt es irgendjemand auf der Erde, der sagen kann, was die langfristigen Effekte der Impfung sind? Es gibt natürlich diejenigen, nun, das wird eine Katastrophe im Laufe der Zeit, alle werden krank und sterben, die geimpft wurden, aber das weiß man ja jetzt noch nicht. Für manche, die sagen, es ist vollkommen sicher und es kann alles überhaupt nichts passieren, die wissen es auch nicht genau. Ich gab ein Beispiel in der Predigt hier in Charlotte vor kurzer Zeit. Es ging um ein bestimmtes Medikament oder eine bestimmte Behandlungsweise. 1940 begann erst und sie haben nicht aufgehört, bis 1972 oder 1973, weil die Probleme erst nach 30 Jahren aufkamen. Sie zeigten sich nicht in den Müttern, sondern es zeigte sich in den Kindern, in den Töchtern derer, die die Behandlung bekommen hatten und deren ihren Kindern. Es gibt Dinge, die Sie und ich nicht wissen können. Sind wir demütig genug zu erkennen, dass es viele Dinge gibt, die wir nicht wissen? Die Impfgegner haben verschiedene Dinge erfunden, wie Mikrochips und ähnliche Dinge in den Impfstoffen. Und wissen Sie, ich kann Probleme mit dem Impfstoff finden, aber das ist bestimmt nicht einer von Ihnen. Ich habe keine Sorge, dass hier Mikrochips eingeimpft werden. Man muss natürlich eine Logik, eine Logistik auch überlegen, wie sollte man das da tun? Es sei ein Plot, die Welt aussterben zu lassen. Und Bill Gates und Fauci, und sie sagen, es ist eine Verschwörung dieser Leute. Und ich glaube, natürlich ist viel Geld dabei involviert. Aber manche der schlimmsten Anklagen, die hervorgebracht wurden, sind alle einfach nur lächerlich. Schlagen wir auf 2. Timotheus, Kapitel 1. 2. Timotheus, Kapitel 1, wo wir lesen. Und Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder eines vernünftigen Geistes. Manches ist einfach nicht vernünftig, was gesagt wird. Und Leute werden dadurch vor den Kopf gestoßen. Aber manche Dinge haben einfach keinen vernünftigen Hintergrund. Sie sind einfach nicht sinnvoll. Sie sind einfach lächerlich. Und links zu manchen dieser wilden Spekulationen, und tatsächlich sind es wilde Geschichten, erfundene Geschichten, das ist einfach nur lächerlich. Und alles, was es tut, es destabilisiert Leute. Leute, die vielleicht schwach in ihrem Denken schon sind, und wir hören, sich impfen lassen sei ein Mangel an Glauben. Und manchmal ist aber sich impfen lassen auch ein Akt des Glaubens. Es kann eine Sache des mangelnden Glaubens oder des Glaubens sein. Es gibt Personen, die sich impfen ließen, weil sie einen Verwandten besuchen wollen, der krank ist und sie können es anderweitig nicht tun. Wir haben einige Gründe, warum Leute sich impfen lassen, um das Werk Gottes zu tun zum Beispiel. Wir haben Prediger in der Welt heute, jetzt, sie könnten das Werk nicht tun, wenn sie nicht geimpft wären. Sie könnten nicht reisen zu den Geschwistern und sie müssen zu ihren Geschwistern reisen, um das Werk Gottes zu tun. Wir haben einen Prediger, der aus dem Staat herausgefahren ist und das Gesetz hat sich inzwischen geändert, international, und er konnte nicht mehr zurückreisen, ohne geimpft zu werden. Er hätte natürlich auch in einem Motel für eine Quarantänezeit sein können, bis das Gesetz sich vielleicht ändert, oder er konnte die Impfung nehmen, Glauben ausüben, dass Gott ihn schützen würde, egal was passiert, und dann das Werk weiter tun. Es braucht Glaube in beiderlei Hinsicht. Und ich glaube, wir haben manchmal einfach verschiedene Gründe, warum jemand sich impfen lässt oder jemand anderes sich nicht impfen lässt. Manche sind auch vielleicht in einer hohen Risikogruppe und wie jede andere medikamentöse Behandlung, da müssen sie sich überlegen, ob ihre persönliche Situation das zulässt. Wenn jemand ein Diabetiker ist, wird er natürlich Insulin nehmen wollen oder müssen. Manche entscheiden sich, das zu tun oder auch nicht. Ist das unterschiedlich für diejenigen, die sich impfen lassen oder nicht? Oder für andere Krankheiten eine Behandlung nehmen oder nicht? Wenn man in einer Hochrisikogruppe ist, das ist nicht meine Entscheidung, das ist nicht ihre Entscheidung. Was wir sagen können ist, wenn wir einander richten in diesen Dingen, für die Entscheidung, die jeder in seiner persönlichen Situation trifft, egal was die Gründe dafür sind, dann bekommen wir die Probleme. Was ist es, wenn in manchen Ländern, was ja geschehen könnte, vielleicht nicht mit diesem Impfstoff, mit was anderem vielleicht, wenn sie ihre Kinder wegnehmen, esse denn sie lassen sich impfen oder werden sich dieser Prozedur unterwerfen oder jener Prozedur. Wir müssen manchmal standhaft sein und sagen, nein, das werden wir nicht tun. Und wir können natürlich beten, dass das Gesetz von uns weggehalten wird. Oder nehmen wir im Glauben diese Impfung, weil wenn das Kind weggenommen wird, wird es dann schwierig, sie wiederzubekommen. Es gibt Gründe, Geschwister. Wir müssen diese Dinge durchdenken und erkennen, dass es unterschiedliche Zustände gibt und Umstände gibt, denen die Menschen ausgesetzt sind. Haben wir die Demut zu erkennen, dass selbst wir im Irrtum sein können in diesen Dingen? Wir haben alle unsere Meinung. Aber wer weiß die langfristigen Effekte? Wer weiß die langfristigen Antworten? Wir wissen es manchmal einfach nicht. Und darum geht es beim Fasten, dass wir uns demütigen, dass wir erkennen, dass wir im Irrtum sein können. Und zumindest, dass wir uns bremsen, bevor wir andere richten. Der Apostel Paulus gab Anweisungen für zwei junge Prediger, Timotheus und Titus. Und ich wollte einige von diesen durchgehen und Sie können 1. und 2. Timotheus und Titus lesen. Aber wenn Sie darauf achten, was Paulus sagte, er sagte ihnen, vermeidet törichte Diskussionen. Es gibt immer Diskussionen über Worte, über Genealogien, über verschiedene Dinge. Sie können es selbst lesen, aber vermeidet diese Distraktion, diese Ablenkung, diese sinnlosen Diskussionen. Das sagte er diesen jungen Predigern. Das sind die pastoralen Briefe, weil Paulus Timotheus und Titus sagt, so soll man eine Gemeinde leiten, so sollt ihr euch verhalten. Und immer wieder in diesen drei Briefen zu Timotheus und Titus zeigt er, dass es Ablenkungen gibt, dass es Diskussionen gibt, immer wieder, die manchmal sinnlos sind. Diskussion über Worte und ähnliches. Und er sagte ihnen, konzentriert euch auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. achtet auf praktische Dinge, wie Ehemänner sich ihren Ehefrauen gegenüber verhalten sollen, den Kindern gegenüber den Eltern. Das sind die Dinge, die er hier erwähnt. Und oftmals werden wir in Diskussionen gefesselt und dass wir uns niemals die Zeit nehmen, nicht mal die Zeitschrift zu lesen, die Thomas World Zeitschrift. Wenn Sie wissen wollen, was die Kirche denkt, dann steht es hier. Hier steht es. Und die Living Church News natürlich auch. Und ich hoffe, Sie nehmen sich die Zeit, diese Dinge zu lesen. Das ist wichtiger, als stundenlang im Internet zu suchen, in all diesen Themen, was hin und her diskutiert wird. Tun Sie Ihre Hausaufgaben. Aber zu einem gewissen Zeitpunkt muss man erkennen, es gibt wirklich viel Müll da draußen und wir wissen nicht alle Antworten. Wenn Satan der Gott dieser Welt ist, dann wird er sehr viele verwirrende Dinge aussenden. Es gibt ein paar Passagen in der Bibel, die erkennen lassen, wie man mit diesen Dingen umgeht. Zum Beispiel in Römer Kapitel 14. Es gab auch damals Diskussionen in der Gemeinde. In Römer 14, Vers 1 heißt es, des Schwachen im Glauben nehmt euch an, doch nicht um über Meinungen zu streiten. Das ist interessant. Es heißt, es gibt manche, die schwach im Glauben sind. Das heißt, nehmt sie an. Und der andere denkt vielleicht, wir sind schwach im Glauben. Es ist aber egal. Wenn es heißt, dass wir glauben, jemand ist schwach im Glauben, nehmt ihn trotzdem an. Vielleicht glaubt ihr, er ist schwach im Glauben, aber er glaubt es von euch, aber haltet es euch für euch selbst. Aber nehmt sie nicht an, nehmt sie an, aber nicht, um über die Meinung zu streiten. Also diskutiert nicht mit diesen Leuten über die Dinge. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, isst Gemüse. Es geht also nicht um über reines oder unreines Fleisch, es geht um vegetarische Denkweise. Und wir lesen an anderer Stelle, 1. Timotheus im Kapitel 4, dass es Leute gab, die geboten, kein Fleisch zu essen. Ich lese es lieber kurz. Erster Timotheus 4, Vers 1, der Geist aber sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhängen werden, durch die Heuchelei von Lügenredern, die ihre eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Vers 3, werden zwei dieser Doktrinen von Dämonen genannt, die verbieten zu heiraten, und wir haben manche Kirchen, die lehren, dass die Priester sich nicht verheiraten dürfen, und verbieten Speisen zu genießen, welche Gott auch erschaffen hat, damit sie von den Gläubigen und denen, welche die Wahrheit erkennen, mit Danksagung gebraucht werden. Es spricht also nicht von unreinem Fleisch. Es spricht, und es gab natürlich Kurzpredigen bestimmt darüber, in Vers 5 heißt es ja, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Das Wort Gottes ist dieses Buch hier, das zeigt, was rein und unrein ist, was also geheiligt ist, was abgesondert ist zum Essen und was eben nicht. Aber es heißt hier, es ist eine Lehre von Dämonen, und in Römer 14 spricht er von jemandem, der vielleicht schwach im Glauben ist und nur Gemüse isst. Nun, es gibt solche, diejenigen, die das auch fördern wollen und verbreiten wollen, diese vegane Denkweise. Und oftmals bekommen die Leute dann nicht alle Nährstoffe, die sie brauchen. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die aus einem Hintergrund, zum Beispiel Adventisten, wo sie nie ihr ganzes Leben Fleisch gegessen haben, und nicht, weil sie glauben, dass es falsch ist, sondern sie können es einfach nicht tun. Sie wollen es nicht. Sie sind vielleicht schwach im Glauben. Und Paulus sagt, nehmt sie an, aber diskutiert nicht über diese verschiedenen Meinungen. Über Meinungen, die zweifelhaft sind. Es kann die eine oder die andere Richtung gehen. Also nicht diskutieren über zweifelhafte Dinge, die Meinungen sind. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, isst Gemüse. Vers 3, wer ist, verachtet den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richtet den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Und ehrlich gesagt, Geschwister, ich kann keine direktere Parallele zu dem Prinzip finden, was die Impfungen heutzutage sind. Es sieht aus, als wäre das genau eine Parallele dazu dem. Es geht darum, was wir in unseren Körper hereinlassen, was wir essen oder was wir nicht essen, was wir uns einspritzen lassen oder nicht einspritzen lassen. Es bedeutet nicht, dass einer recht hat, der andere nicht recht hat. Es heißt einfach, manche Dinge sind einfach nur nicht wert, darüber zu diskutieren. Es sind keine religiösen Themen, es sind physische Themen. Vers 4, ich liebe diesen Teil, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Wer sind wir, dass wir andere Geschwister richten können? Er steht oder fällt seinem Herrn. Wer ist der Herr? Nun, das ist Gott. Das ist Christus. Wer sind die Knechte? Das sind wir. Er wird aber aufgerichtet werden. Denn der Herr vermag ihn aufzurichten. Und dann spricht es von einem Tag, der höher gehalten wird als ein anderer. Und wir haben auch einen Brief darüber. Aber es geht darum, einen Fastentag zu halten oder eben nicht, einen anderen Tag zu halten. Es ging nicht um den Sabbat oder die heiligen Tage, die Gott ja klar als heilige Tage abgesondert hat, aber es ging um Fastentage, die man selbst entschieden hat. Und man kann natürlich immer die Bibel aus dem Fenster werfen über zweifelhafte Dinge. Das ist aber etwas, was vielleicht etwas unklar ist. Aber wir sind sicher, dass es hier der Zusammenhang hat mit dem, was gegessen wird oder nicht gegessen wird. Selbst im Katholizismus wissen wir, dass sie am Freitag kein Fleisch essen. Es gibt manche, die vielleicht gewisse Dinge an gewissen Tagen nicht gegessen haben, weil sie an diesen Tagen vielleicht Götzen geopfert wurden. Wir wissen nicht den Zusammenhang, den Hintergrund, aber es war etwas, was nicht über unreines und reines Fleisch ging. Es ging nicht um den Sabbattag oder einen anderen Tag ging. Wer aber den Tag schaut, Vers 7, keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Vers 9, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder, heißt es, Vers 10. Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und dann Vers 14 spricht es von dem, dass nichts an sich unrein ist. Und wiederum im Sinne von kultureller Unreinheit oder etwas, was Götzen geopfert ist. Vers 15, wenn aber dein Bruder um deine Speise willen betrübt wird, so wandelst du schon nicht nach der Liebe. Verdirb nicht mit der Speise den, für welchen Christus gestorben ist. Und dann in Vers 20, zerstöre nicht wegen einer Speise Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, welcher es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, sondern noch etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben? Habe ihn für dich selbst, vor Gott. Und es heißt, selig, wer sich selbst nicht beschuldigt in dem, was er billigt. Wer aber zweifelt und doch ist, der ist verurteilt, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und es gibt Leute, die Dinge nicht tun, weil sie ein Gewissen damit haben. Sie haben nicht den Glauben, es zu tun. Und das ist in Ordnung. Lassen wir es so. Gehen wir nochmal zur Apostelgeschichte 15 kurz. Und ich möchte hier einen Punkt machen. Apostelgeschichte 15. Das Thema ist Beschneidung. Und die Leute kamen und sagten, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch des Mose schneiden lasst, soll, könnt ihr nicht gerettet werden. Nun, die Entscheidung wurde dann getroffen. Es war Diskussion, viele Diskussionen daran. Aber letztlich kam Petrus und sagte, Gott hat mich gebraucht, um die Heiden zu Christus zu bringen. Und dann gab er ein paar Gedanken. Vers 7. Als sich nun die viele Streit erhob, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen unter euch die Wahl getroffen hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und er sagte Vers 9, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er durch den Glauben ihre Herzen gereinigt hatte. Das heißt, Vers 10, was versucht ihr nun Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, welches weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Denn durch die Gnade des Herrn, Jesus Christus, glauben wir, gerettet zu werden auf die gleiche Weise wie jene. Und Barnabas und Paulus standen auf und erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Heiden durch sie getan hatte. Und dann stand Jakobus auf, der Halbbruder Jesu, und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Das ist unsere Entscheidung. Und sie trafen diese Entscheidung und sagten, man muss sich nicht beschneiden lassen. Aber beachten Sie Kapitel 16 und Vers 1. Wo es heißt, er kam aber auch nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn eines Gläubigen, einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Vers 2, der hat ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden, um der Juden willen, die an jenem Orte waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Indem sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. Die Beschlüsse von Apostelgeschichte 15. Das war also danach, wo sie diese Beschlüsse lesen, aber trotzdem ließ Paulus Timotheus beschneiden. Obwohl von den Aposteln entschieden wurde, dass es nicht nötig sei. Aber da wurden der Gemeinde im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Interessant also. Trotzdem, dass es entschieden wurde, dass es nicht notwendig sei, beschnitten zu werden, ließ er Timotheus trotzdem beschneiden. Und das war eine sehr persönliche Entscheidung, um keinen Anstoß zu erregen. Und ich möchte mit ein paar Dingen hier schließen. Das ist zum Beispiel, die Leute fragen, warum seid ihr so am Rand in dieser Diskussion, in der Impfung? Wir sind nicht am Rand. Wir haben die Entscheidung getroffen, aufgrund des Verständnisses der Kirche, dass es eine persönliche Entscheidung ist. Es ist eine Entscheidung, das ist nicht am Rande zu stehen und zuzuschauen, es ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Wenn wir also diese Briefe bekommen von dieser Seite und der anderen Seite, was man sagt, ist also, ich verstehe, ich bin nicht einverstanden mit eurer Entscheidung, aber die Entscheidung muss getroffen worden. Sie mögen vielleicht die Entscheidung nicht. Und ich vermute, diese Entscheidung wird vielleicht nicht jeden glücklich machen, aber so ist es eben. Und ich glaube, es macht viele Leute zufrieden. Und die meisten von ihnen sind tatsächlich dafür, wie ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Und bei meinen Besuchen sehe ich oft, dass die überwiegende Mehrzahl der Geschwister einverstanden ist. Egal, wo sie in ihrer Meinung stehen, dass sie erkennen, es ist eine persönliche Entscheidung. Die große Mehrheit versteht es und erkennt, wir leben in interessanten Zeiten, um das Mindeste zu sagen. Und wir müssen Entscheidungen treffen, und wir treffen Entscheidungen aus der Perspektive der Kirche, und manche der Entscheidungen sind persönliche Entscheidungen, und es ist zwischen ihnen und Gott und zwischen mir und Gott. Wir stehen vor dem Richterstuhl Christi, und wir müssen für unsere Entscheidungen dann Rechenschaft ablegen. Und wir müssen aufhören, andere zu zwingen, Dinge so zu tun, wie wir sie tun wollen. Und ich möchte schließen mit dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, das Werk zu tun. Wir hatten ja schon einige Predigten darüber, aber wir haben ein Werk zu tun. Und es ist wirklich nahe am Ende, und wir müssen uns zusammenreißen, wir müssen zusammenhalten, weil die Verfolgung definitiv am Horizont zu sehen ist. Ich weiß nicht genau, wann es geschieht und wie es geschieht, aber es wird kommen. Und wir müssen zusammenhalten. Und ich möchte schließen mit etwas, was John Strain, der unser Pastor hier, der die Bekanntmachung gegeben hat, geschrieben hat. Er macht auch Kommentare in dem Wochenbericht. Und er sagte, Fasten ist, um uns zu demütigen. Gott kann zulassen, dass wir demütigende Situationen erleben. Und diese Situationen mögen vielleicht nicht nötig sein, wenn wir uns selbst demütigen. Fasten ist ein relativ einfacher Weg, um uns daran zu erinnern, wie vergänglich wir sind. Und dann, wenn wir unsere physische Begrenztheit, unsere Schwäche erkennen, nicht unbedingt unsere mentale und geistliche Schwäche, sondern unsere Menschlichkeit, unsere Schwäche, dass wir nicht immer alle Fakten kennen, absolute Wahrheit kennen. Wir sind daran erinnert, wie sehr wir Gott brauchen und die besondere Fürsorge, die er für uns hat. Ein kirchenweites Fasten hilft uns, eines Sinnes zu sein, einig zu sein, dass wir uns vereinigen können, dass wir sein Werk tun können. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Danke, Geschwister, für alle Ihre Unterstützung, für die Briefe der Unterstützung, für all die Kooperation, für all die Liebe, für die Gebete, die füreinander gebetet werden, dass wir einander auch helfen in schwierigen Zeiten. Stellen wir sicher, dass wir uns fokussieren und konzentrieren auf dieses Werk und nicht abgelenkt werden von Satan, dem Teufel.